Wir hören aus Johannes Evangelium Kapitel 20, dem Predigtext für heute ab Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Und sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Soweit das Evangelium. Liebe Gemeinde, warum feiern wir jedes Jahr die Auferstehung von Jesus Christus? Zunächst einmal, es ist ein historisches Ereignis. Die Apostel, die Jünger, die Frauen, sie sagen alle das Gleiche: Wir haben Jesus gesehen. Das Grab, es ist wirklich leer. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Wenn Jesus nicht körperlich, physisch auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden, sagt der Apostel Paulus. Also muss es eine Tatsache sein. Ansonsten ist unser Glaube nichts. Und derselbe Paulus schreibt später über die Auferstehung: Ich will Jesus, ich will ihn und die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen. In der Auferstehung, da liegt eine geistliche Kraft. Es ist so eine Kraft, dass sie unser Leben verändert, von innen heraus völlig neu macht. Und wie das geht, dann lasst uns Maria anschauen, Maria aus Magdala. Und falls du dich fragst, was habe ich denn mit der zu tun? Ich will etwas von ihr erzählen, was uns die Evangelien berichten. Maria ist eine einfache Frau gewesen. Aber sie hat Nöte, sie hat Probleme im Leben, sie war ganz unten. Sie war von Dämonen besessen, als sie das erste Mal Jesus begegnet. Sie hat in ihrem Leben viel zu tragen gehabt. Von dem, was wir wissen, war sie wahrscheinlich eine Prostituierte. Und sie begegnet Jesus. Er heilt sie und befreit sie. Und Maria wird daraufhin ein großer Fan von Jesus, geht mit ihr überall hin, folgt ihr nach. Aber dann kommt jener Tag, wo Jesus stirbt. Und Maria denkt, jetzt ist wieder alles aus. Es ist wieder so wie früher. Sie versteht es nicht. Deswegen ist Maria zum ersten verwirrt, wird zum zweiten verändert und erhält zum dritten einen neuen Auftrag. Was das heißt, darin will ich mit euch heute durchgehen. Zunächst das Verwirrtsein von Maria. Maria versucht es mit Jesus. Er hat ihr wirklich geholfen, nun ist er aber gestorben. Und auch wenn Maria jetzt völlig verwirrt ist, sie versteht es nicht, sie macht sich auf die Suche nach Jesus. Sie sagt: Er hat mir schon mal Gutes getan, ich will dranbleiben, auch wenn ich das jetzt gerade nicht verstehe. Der Leichnam von Jesus ist weg. Und sie versteht nicht, wie geht es jetzt? Und Jesus hat so oft den Satz gesagt, ich werde sterben und es muss so sein und dann werde ich aber auferstehen. Und alle so, ja, Jesus sicher, klar, die Jünger haben es gehört, die Maria, die Frauen, die mit Jesus unterwegs waren, aber verstanden haben sie es nicht. Und Jesus hat so oft davon gesprochen, dass sogar seine Gegner davon wussten. Sogar die Leute, die ihn umbringen wollten, die etwas gegen ihn hatten, die wussten das. Denn ihre größte Angst war, als Jesus am Kreuz gestorben ist, dass sie gesagt haben, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt ist Jesus endlich tot, aber der hat so oft von seiner Auferstehung gesprochen. Jetzt muss man dafür sorgen, dass die Jünger nie rumrennen und behaupten, ja, der lebt wieder und so weiter, dass die dann das nie verbreiten können. Daher liegt der Stein vor dem Grab. Daher wird er versiegelt. Deswegen stehen Soldaten davor, weil sogar die Feinde wussten, Jesus hat von der Auferstehung geredet. Also er muss es oft getan haben. Maria weint. Und dann sind da Engel, das Grab ist leer, sogar Jesus ist da und Maria erkennt ihn nicht. Das verwundert nicht, der neue Körper von Jesus, der muss irgendwie anders sein, perfekt, vollkommen. Wir haben die Lesung gehört von den Emmaus-Jüngern, die gehen mit ihm sogar spazieren, ziemlich lange und reden mit ihm und ihnen werden die Augen gehalten, sie verstehen nicht, sie sind mit Jesus unterwegs. Aber es hat noch einen anderen Hintergrund, dass Maria Jesus nicht erkennt. Sie denkt, es ist alles aus und vorbei. Sie glaubt noch nicht an die Auferstehung und deswegen hat sie so ein Setting im Kopf, Erwartungen, wie Jesus sein soll, wie er sein wird. Und das ist nicht nur Marias Problem, das ist ein menschliches Problem. Paulus schreibt im Römerbrief, es gibt keinen Menschen, der nach Gott fragt. Was meint Paulus damit? Er will nicht sagen, wir Menschen, wir sind nie auf der Suche nach irgendwas Göttlichem und nach einer Art Gott, sondern wir Menschen, wir sind grundsätzlich so, bei der Frage nach Gott hauen wir vorbei, da sind wir falsch unterwegs. Wenn wir Gott suchen, dann schon nach Gott, wir sagen das auch, aber bitte suchen wir nach einem Gott, der unseren Erwartungen und Bedingungen entspricht. Einen Gott, den wir kontrollieren können. Einen Gott, der uns nicht in Frage stellt. Was auch immer Maria sich vorgestellt hat, Jesus passt nicht in das Bild, jedenfalls nicht seine Auferstehung. Aber ein Gott, der in unsere Kategorien passt, der kann uns auch keine Hoffnung geben. Und es kommt zu etwas Nächsten, was mit Maria passiert, was deutlich wird, Glaube an den lebendigen Jesus ist immer ein Geschenk. Also, dass ich checke, dass ich verstehe, wer Jesus wirklich ist. Es ist immer Gnade. Das können wir nicht machen. Das muss uns der Heilige Geist schenken. Vielleicht geht das manchmal auch so, dass du sagst, oh, mein Glaube, der ist so unvollkommen. Das sind so viele Zweifel und so viel verstehe ich auch nicht. Ich bin schon ein bisschen verwirrt wie die Maria. Mein Glaube ist so unrein. Dann will ich dir ein Beispiel nennen, was ich über Glaube und Gnade so genial finde. Ich habe es bei Timothy Keller, einem Prediger, gefunden, der sagt, die Bibel lehrt uns, Glaube, der rettet, ist so wie eine Windschutzscheibe im Auto. Eine Windschutzscheibe im Auto, die schauen wir uns nie an. Also ansonsten baust du einen Unfall, wenn du nur auf deine Scheibe guckst, sondern du schaust durch die Scheibe durch auf die Straße. Und jetzt ist es so, die Scheibe, die ist immer mal schmutzig. Also wer länger im Urlaub unterwegs ist, immer Insekten und so weiter. Ne? Es wird immer dreckiger. Oder wenn du im Winter unterwegs bist, die ist gefroren. Dann machst du so, wer schnell weg muss und so weiter, machst du so ein kleines Loch rein, dass man gerade so durchgucken kann oder so unten drunter fährt und so. Das ist ganz besonders. Wie groß muss dein Glaube sein? Gerade noch so viel, dass du auf die Straße gucken kannst. Gerade noch so groß, dass du das Evangelium siehst. Dein Glaube darf unperfekt sein, mit ganz viel Schmutzflecken. Das Evangelium ist, du kannst nichts tun. Du musst nur so ein bisschen durchgucken, dass du auf Jesus siehst und das, was er für dich getan hat. Darauf steht unser Glaube. Nie wie super wir sind, wie sauber die Scheibe ist, sondern auf Jesus schauen. Alles, was du tun musst, ist sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche sogar beim Glauben deine Hilfe. Hilf meinem Unglauben, dass ich glauben kann. Das ist Glaube durch eine Windschutzscheibe. Und wenn du verwirrt bist wie Maria, ich verstehe mein Leben gerade, nee, und wie passt da Gott dazu, dann bete, Herr, zeig mir deine Schönheit, deine Herrlichkeit. Zum Zweiten, durch die Auferstehung verändert werden. Wir denken immer, wir sind schon stark im Glauben. Ja, das stimmt nicht. Und das sehen wir auch an der Maria. Sie ist auf der Suche nach Jesus. Sie ist mitten da. Sie ist dort, wo der Leichnam von Jesus liegt. Und sie versteht und sie sieht ihn nicht. Und was macht Jesus? Er geht sogar den ersten Schritt auf sie zu. Also sie ist schon hingegangen. Ne? Aber Jesus fängt an, sie anzusprechen. Und sie hält ihn für einen Gärtner. Und dann Jesus ganz seelsorgerlich, er stellt ihr Fragen. Warum weinst du? Warum bist du traurig, Maria? Maria, wen suchst du? Und ich finde diese Frage, wen oder vielleicht auch was suchst du, eine geniale Frage. Vielleicht kannst du dir das auch für diesen Gottesdienst heute mal mitnehmen, diese Frage, wenn du manchmal so mit Dingen Schwierigkeiten hast in deinem Leben, wo du herausgefordert bist, frag dich doch mal, wonach bin ich eigentlich auf der Suche? Was will ich eigentlich stillen in dem, was ich tue? Vielleicht auch manchmal, wo du Dinge hast, du sagst, ich weiß, dass die nicht gut sind, aber irgendwie denke ich, ich brauche es. Frag doch mal Jesus, wonach suche ich eigentlich? Was ist das, wonach ich eigentlich auf der Suche bin, an all meinen Wünschen vorbei, wo ich sage, hoffentlich geht das Jahr gut aus. Hoffentlich läuft meine Ehe gut. Das sind alles wichtige Fragen. Aber was suche ich wirklich im Tiefsten? Und dann kommt Jesus und sagt uns, und so findet er uns. Er spricht uns beim Namen an. Er sagt dort Maria. Und dann erkennt sie ihn. Vorher nicht. Und sie antwortet, Rabuni, mein Meister. Das sagt uns so viel über das Christsein. Gerettet zu werden, erlöst zu werden, ist niemals unsere Anstrengung, auch nicht unsere Leistung, eine Belohnung für irgendwas, sondern es ist das, dass Jesus uns persönlich anspricht, weil wir blind für ihn sind. Und das ist Gnade, die uns verändert, die mein Herz trifft und wo wir wirklich verstehen, es geht nicht allgemein um Gott, allgemein um irgendwas, sondern dass Jesus mich anspricht und sagt, für dich bin ich ans Kreuz gegangen und ich lebe. Warum gerade ist Maria die Erste? Warum ist gerade sie für uns ein gutes Beispiel? Die Maria, ich habe es am Anfang schon mal angedeutet, kommt aus Magdala. Die christliche Tradition sagt, sie ist wahrscheinlich eine Prostituierte gewesen, also die sich für Geld verkauft hat. Das heißt, die Maria konnte jetzt wirklich nichts moralisch vorweisen. Also sie konnte jetzt nicht sagen, in meinem Leben, das, das und das, Gott, damit kann ich zu dir kommen. Sie war von Dämonen besessen, das heißt, die war seelisch völlig am Ende, getrieben. Könnte vielleicht heute auch sagen, in Süchten drin, wo sie nicht rauskommt. Sie konnte nichts vorweisen, weder moralisch noch körperlich. Und dann ist sie eine Frau, Frauen galten damals nichts. Man kann sagen, sie war eine Außenseiterin. Und Jesus sagt, und dich erwähle ich. Jetzt kannst du sagen, eine Prostituierte bin ich gerade. Nee, vielleicht bist du als Mann, sagst, eine Frau bin ich jetzt Uni, kann ich Uni damit dienen? Darum geht es nicht. Sondern das Evangelium zeigt, die Maria, die kann nichts vorweisen. Das erwählt Gott. Versteh du, dass du wie Maria bist, du kannst Gott nichts bringen. Du bist verloren und sündig, auch wie sie, mit deinen Dingen. Du musst nicht sagen, ich bin geisteskrank oder so. Aber dass du sagen kannst, ich kann nichts bringen. Meine Windschutzscheibe ist dreckig, aber ich kann durchschauen und Jesus, ich kann auf dich schauen. Und dann dürfen wir lernen, er. Er ist das, wonach wir im tiefsten Herzen suchen. Jesus, mein Ein und Alles. Ich schaue auf ihn. Und das wird unser ganzes Leben verändern. Dass wir nicht mehr auf wackeligen Füßen stehen, so auf dem, was wir können oder nicht können, sondern auf ihn, auf Jesus. Das bringt uns zum dritten und letzten. Maria erhält einen Auftrag, der beginnt mit einer verstörenden Aussage von Jesus. Er sagt Maria nämlich, halt mich nicht fest. Warum sagt jetzt Jesus, jetzt hat sie es verstanden, sie ist fröhlich, erlebt, ist doch wieder alles gut? Merkwürdiger Satz. Was meint das? Jesus sagt, halt mich jetzt nicht krampfhaft fest, Maria. Du musst jetzt noch eine Lektion, darfst du lernen. Maria hat sofort im Hinterkopf ja wieder diese Angst, na, geht er jetzt wieder weg? Wie wird das sein? Ich halte mich jetzt an ihm fest. Jetzt habe ich es verstanden, jetzt darf er nicht mehr gehen. Jesus hatte sie aus der geistlichen und emotionalen Hölle gerissen. Er war ihr großer Held und sie sagt, Rabuni, mein Meister. Und doch sagt Jesus, weißt du, ich muss noch mal gehen. Das ist im Johannesevangelium so die Himmelfahrt von Jesus vorausgesagt. Jesus sagt, ich werde zum Vater gehen. Ich verlasse diese Welt. Aber ich werde dich nicht verlassen. Weil wenn ich gehe, dann wird etwas passieren, was für das Christsein von unheimlicher Bedeutung ist. Nämlich, wenn Jesus zu Rechten des Vaters sitzt, schickt er den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist wird Jesus so eng in uns und mit uns leben, als ob er immer da ist. Man könnte immer denken, auch wenn ich früher gelebt hätte, zu biblischen Zeiten, ne, da hat man Jesus gesehen und dann hätte ich es auch verstanden. Wenn ich gesehen hätte, wie der auf dem Wasser läuft, dann wären alle meine Zweifel weg. Leute, das könnt ihr vergessen. Den Jüngern ging es ja nicht anders. Immer wieder muss man den Leuten sagen, ihr Ungläubigen, sagt Jesus denen. Die sitzen im gleichen Boot wie wir. Aber indem wir Gnade ergreifen und Jesus uns seinen Heiligen Geist gibt, haben wir innigste Gemeinschaft. Er ist wirklich so bei uns, wie er neben der Maria stand und saß. Es ist eins der größten Geschenke im Glauben, dass wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Jesus haben. Das wird unser Gebetsleben verändern. Ich weiß nicht, wie du betest. Manchmal so, na Gott, ach, wenn du mich siehst oder wie könnte es denn sein und ob du mich überhaupt jetzt anhören willst. Er lebt in dir. Er ist dein Freund, dein Herr. Du kannst mit ihm sprechen wie mit einem guten Freund. Und er will es gern hören und erhören, weil er heute noch lebt. Und dann sagt Jesus, und jetzt gehe zu meinen Brüdern und sag ihnen, was du erlebt hast. Fragen wir uns ja manchmal, warum ist unser Zeugnis vielleicht so schwach oder wir trauen uns gar nicht, über Glauben zu reden oder sage ich jetzt was, heute vielleicht am Mittagstisch, wenn ihr zum Familienfest seid, dann auch Leute da sitzen, die vielleicht fragen, wo warst du heute Vormittag? Ja, im Gottesdienst. Traust du dich gar nicht so richtig, das Wort auszusprechen. Was hast du überhaupt gesagt? Wenn die Gnade uns ergriffen hat, können wir nicht anders als loslaufen und sagen, der Herr lebt, ich habe ihn gesehen, ich weiß, es gibt ihn. So wie die Apostel, so wie Maria. Und so geht Maria los. Schau durch die Windschutzscheibe durch auf Jesus. Nee, auf das, wie viel du verstanden hast oder weißt. Er wird das gebrauchen, was du geben kannst. Ich komme zum Schluss. Maria hat Jesus wirklich gesehen. Jesus ist auferstanden. Nee, irgendwie mythisch oder so und haben sich das die Leute ausgedacht. Darauf könnte unser Glauben nicht stehen. Das würde nicht tragen. Frage nicht, ist das Christentum irgendwie relevant, erfüllt es deine Bedürfnisse, sondern Frage, ist es wahr? Und wenn es wahr ist, dann verändert es alles. Maria war verwirrt. Sie hat ihr Leben nicht verstanden. Vielleicht geht es uns manchmal so, aber wenn du dem lebendigen Jesus begegnest, wird alles neu. Es hat das Leben von Paulus auf den Kopf gestellt. Vom Verfolger, vom Mörder, ist er losgegangen und hat halb Europa Jesus gebracht. Es reicht schon, wenn du heute Mittag anfängst, davon am Mittagstisch davon erzählen, mein Herr lebt. Durch ihn ist mein Leben anders, durch seine Gnade. Der Herr ist auferstanden.
Amen.